Barnes volley to Bradman. It's a short ball. Bradman moves back and pulls fiercely past square leg. Hutton running around from deep fine leg has no chance as the ball goes under the ropes for another four. That's four more to Bradman, taking his score to 97, a typical Bradman shot, giving the fieldsman no chance of saving the boundary. Now Ames throws the ball back to Barnes. Barnes turns, runs in, volley to Bradman. This ball well pitched, Bradman moves forward, drives. Cotton at cover tries to cut it off, but is beaten by the pace of the ball, and it races away for another four. Four more to Bradman, taking his score to 101. A century in 130 minutes, a glorious innings by us, and Australia is now building herself in a very sound position, assisted by a great knock by Bradman.
Die Geräusche, die Sie da soeben gehört haben, sind die einzigen, die heute noch von einer früheren Übertragung eines 1939 zwischen Australien und England ausgetragenen Cricket-Matches im australischen Rundfunk erhalten sind. Diese allen Anschein nach live gesendete Sportreportage war in Wirklichkeit ein vollkommen künstlich hergestelltes Gebilde.
Der australische Reporter beobachtete das Spiel nicht vor Ort in England, sondern saß in einem Studio der Australian Broadcasting Commission, ABC, die 1932 ihren Sendebetrieb aufgenommen hatte. Die Schilderung des Spiels stützte sich auf eine Sequenz von Kabelnachrichten, die fortlaufend aus England übermittelt wurden und in groben Zügen jeden einzelnen Spielzug beschrieben. Die Geräusche zu dem Spiel wurden vom Kommentator selbst, unterstützt von einem Techniker, im Studio fabriziert. Berücksichtigt man die epische Länge des Spiels, 2 oder 3 Tage, so könnte man diese nicht minder epische Reportage, die man sich ausgedacht hatte, um mit dem Problem der nach Kriegsausbruch eingeschränkten Sendezeit für Kurzwellenübertragungen fertig zu werden, als das erste, formal noch primitive Beispiel von akustischer Kunst im australischen Radio betrachten.
Zudem handelte es sich auch noch um ein für Australien sehr charakteristisches Unternehmen. Mit Hilfe von einfallsreicher Improvisation waren Schwierigkeiten zu überwinden, die aus der Tyrannei von Distanz und Isolation herrühren. Und diese Begabung aus den beschränkten Materialien und Situationen, die sich gerade bieten, noch etwas herauszuholen, ist bis heute für einen Großteil der Arbeit australischer Klangkünstler bezeichnend. Haben wir zum Beispiel die sehr witzigen, sich selbst spielenden Heath Robinson Geräuschmaschinen von Ernie Althoff, sich um sich selbst drehende Mobils, die meist von tragbaren Plattenspielen angetrieben werden, die die verschiedenen Objekte in halb zufälliger Folge erklingen lassen. Ein Werk wie dieses wäre undenkbar, ohne Rückgriff auf die bahnbrechende Arbeit, die der frühe australische Experimentalkomponist Percy Grainger auf dem Gebiet der Klangerzeugung geleistet hat.
Grainger fing ebenfalls in den 30er Jahren an, seine Vorstellungen von einer sogenannten freien Musik zu artikulieren. Er entwickelte die Vorstellung von stetig fließenden, dahingleitenden Geräuschen, die mit Hilfe von Maschinen direkt vom Komponisten zum Zuhörer gelangen sollten, ohne die Vermittlung der Aufführung durch andere Menschen.
Bei den Geräuschen handelte es sich um solche, die der Komponist erfunden hatte, als er sich mit bestimmten Aspekten der australischen Geräuschlandschaft beschäftigte, insbesondere mit den rollenden Hügeln von Adelaide, dem Geräusch des in einem Melbourne See plätschernden Wassers, vor allem aber mit dem Geräusch des Windes, wie er im australischen Outback durch die Telegrafenräder heult.
Thank you.
Diese Geräusche, die in den 50er Jahren Granges amerikanischen Mitarbeiter Bernie Cross aufgenommen hat, stammen von seiner berühmten Känguru-Beutel-Flugscheibe-Papier-Diagramm-Maschine, die Kangaroo Pouch Flying Disc Paper Graph Mode Machine.
Dabei handelt es sich um ein Gerät, das aus Karton ausgeschnittene Umrisse von verschiedenen Geräuschkombinationen durch mechanische Lesevorrichtungen führte, die wiederum eine Anzahl von Röhren, Oszillatoren, kontrollierten. Granger wusste um die Fortschritte, die auf dem Gebiet der elektronischen und künstlich hergestellten Geräusche und Klänge gemacht wurden, hielt aber hartnäckig an seinen Maschinen fest, die größtenteils mechanisch waren und die er aus allen möglichen Fundgegenständen zusammengebastelt hatte. Mit seinen ersten formalen Studien begann er in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts am Frankfurter Hochkonservatorium. Und zwar ungefähr um dieselbe Zeit, zu der der australische Dichter Christopher Brennan an der Berliner Universität sein Philosophiestudium aufnahm. Dort in Berlin fing Brennan an, sich für die symbolistischen Dichter Frankreichs, namentlich für Stephen Mallarmé, zu interessieren. Und dort beschloss er auch, selbst Dichter zu werden. Im Gegensatz zu Granger ging Brennan nach Australien zurück und trat in einen Briefwechsel mit Mallarmé.
Sein Musical Poem at a Graphoscope, ein kontrapunktisches Gedicht für 6 Stimmen und kein Publikum, besitzt eine deutliche Ähnlichkeit mit Mallarmés Un coup de dé und dem, was wir heute als konkrete Poesie bezeichnen. Mit kein Publikum mag Brennan durchaus eine Bandaufnahme seines Werks oder eine Rundfunksendung im Auge gehabt haben.
The silent waste of paper a moment shy rolled in again above the outer coming outburst, only it left rippling on the spot where the imagined cataclysm a bubbled slight wrinkle a smile. The same remained a while.
If not they alone, but he, prince of an immemorial, inexistent, desert isle, abdicating and now high-raised, puffed, bubbled by some casual vastitude or emptiness of mouths whose rondure attests the zero that would mimic speech.
Auch in dieser zeitgenössischen, von dem Dichter Chris Mann realisierten Fassung sind die Stimmen füreinander unsichtbar, denn sie wurden mit Hilfe des Computerprogramms DeckTalk künstlich hergestellt.
Even otherwise than this starry evidence of rays started from some central core of deity, blinding, consequently, invisible, a world without spectator, left or not, for them and theirs, a universe of blanks, it would, no doubt whatever, be, oh, that I grant you, being, existent, undeniable, irreducible, in all heaviness, immovable, without wings, a brick.
Die experimentelle Literatur, die Konstruktion geräuscherzeugender Maschinen, der Einfluss der australischen Klanglandschaft, die Kombination aus all dem, Musik und Geräusch, Musik und Text, Text und Geräusch und so weiter, die Notwendigkeit, mit Hilfe des Rundfunks mit Bedingungen fertig zu werden, welche die Entfernung und die isolierte geografische Lage mit sich bringen.
Das sind einige der Bestandteile des heutigen Umgangs mit der Sound Art in Australien. Und es lässt sich nachweisen, dass sie eine Erweiterung der ersten Versuche von Leuten wie Granger und Brennan sind.
In den 30er, 40er und 50er Jahren vermochten sich die experimentelle bildende Kunst und Literatur in Australien zwar weiterzuentwickeln, doch erst unter dem Einfluss des Tonbandgeräts und durch die Erfindung der Langspielplatte sowie mit dem Zustrom konzeptueller Ideen von Seiten der europäischen und amerikanischen Avantgarde der 60er Jahre fing man in Australien an, derartige Entwicklungen auch zu diskutieren und im Rundfunk zu senden.
Ein Künstler, der an der Entwicklung solcher Ideen maßgeblich beteiligt war, ist der Komponist David Ahern. Als hoffnungsvoller junger Komponist studierte David in den 60er Jahren bei Karl-Heinz Stockhausen und auch bei Cornelius Cardew in England. In den frühen 70ern stand er im Mittelpunkt einer Gruppe von bildenden Künstlern und Musikern, die das Publikum in Sydney mit radikalen Vorstellungen auf dem Gebiet des Klangs bekannt machten. Seine freien Klassen in Sydney Musikkonservatorium, das er Laboratorium des schöpferischen Ohrs nannte, verhalfen vielen Künstlern, die heute Soundart machen, zu einer theoretischen und praktischen Grundlage.
Darüber hinaus war David eine Zeit lang bei der ABC angestellt, für die er Sendungen mit Vorträgen und Diskussionen über Avantgarde-Musik und mit seinen eigenen originellen Klangwerken produzierte.
Friday, May 27th, 1768. Moderate and fair weather. At 11 a.m., hoisted the pendant and took charge of the ship agreeable to my commission of the 25th instant, she lying in the basin in Deptford Yard. Thursday, the 1st.
Dieses Werk, Journal, basiert auf ausgewählten Passagen aus dem Reisetagebuch des Kapitän James Cook. Die Lektüre des Textes wird durch verschiedene Signalprozessoren in eine längere, live ablaufende elektronische Improvisation verwandelt. Das Werk wurde in Stereo produziert und ausgestrahlt, und zwar durch die gleichzeitige Übertragung der beiden Kanäle auf getrennten AM-Sendenetzen. Mit dem Senden in FM-Stereo wurde in Australien erst 1975 begonnen.
Zur gleichen Zeit begann die Komponistin, Klang- und Performancekünstlerin Ros Bandt in ihren Weizensilo- und Wassertankprojekten mit der Erforschung der Akustik verschiedener Räume.
Vor kurzem, am Tag der Wintersonnenwende, stellte sie zum Beispiel eine große Soundinstallation in einem Steinbruch fertig, die als eine Art von Abfallhalde Verwendung gefunden hatte. Zu den interessantesten Gegenständen, die Ros Bandt in diesem Friedhof der toten Maschinen vorfand, zählten altmodische Benzintanks.
Eine der ersten Soundskulpturen, die im australischen Rundfunk gesendet wurden, war Bill Fontanas Mehrkanalskulptur Kirribilli Wharf, ein Werk, in dem der Künstler die grundlegenden bis heute gültigen Thesen seiner Arbeit formuliert hat.
Fontana hat ja auch in Europa schon eine Reihe von Radioskulpturen realisiert, so zum Beispiel beim WDR, Metropolis Köln, entfernte Züge oder die Satellitenohrbrücke Köln-San Francisco. Im vergangenen Jahr erregte er in Graz mit seinen Sonic Projections vom Schlossberg Graz, die auch vom ORF gesendet worden sind, großes Aufsehen.
Auch in Sydney realisierte Fontana im vergangenen Jahr eine große Skulptur, und zwar als Beitrag zur Biennale von Sydney. Auch diese Skulptur war im Radio zu hören.
Die vorhin genannten Arbeiten besitzen Monumentalcharakter und beschäftigen sich häufig mit Makroklangelementen. Aber Bill Fontanas erste experimentelle Rundfunkarbeit in dieser Technik ist in Australien entstanden.
Sie ist vom Maßstab her völlig verschieden von den mehrkanaligen Stadtporträts. Music from Ordinary Objects, Musik von Alltagsgegenständen, war eine in Realzeit ablaufende Phonin-Klangkomposition für Tonbandschleifen und öffentliches Telefonnetz.
Österreichische Hörer waren in der vergangenen Woche eingeladen, an einer Rekonstruktion der Music from Ordinary Objects teilzunehmen. Und zwar während der Radiokunstnacht aus Linz von der Ars Electronica.
Eine andere Verwendungsmöglichkeit des Rundfunks in Kombination mit dem Telefonnetz haben wir kürzlich bei der Zusammenarbeit mit dem experimentellen Komponisten und Philosophen Kenneth Gaburo ausprobiert, und zwar bei dessen Scratch-Project.
Dabei handelt es sich um ein fünfaktiges, weltumspannendes Mammutunternehmen, in dem es um Kriegstreiberei, männliche Sexualität und das Wesen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung geht. Einer der Akte von Scratch trägt die Überschrift Zeugenaussage und besteht aus einer Vielzahl von überall in der Welt aufgezeichneten Antworten auf die Frage: Im Falle eines Atomkrieges werden die Menschen geopfert. Zu diesem Opfer könnte es nicht kommen, ohne die Auffassung, das menschliche Leben sei ersetzbar. Das betrifft auch Ihr Leben. Was halten Sie davon, ersetzbar zu sein? Die meisten Antworten auf diese Frage sind bislang per Videoband zusammengetragen worden. Und es ist vorgesehen, sie nächstes Jahr alle zusammen bei einer riesigen Videoinstallation in Washington vorzuführen.
Wir jedoch forderten Kenneth Gaburo auf, sich der sammlerischen Fähigkeiten des Rundfunks zu bedienen, der über große Entfernungen hinweg sehr schnell eine hohe Zahl von Stimmen zusammenzutragen vermag. Gemeinsam nahmen wir 7 Stunden Band mit telefonischen Höreraussagen auf und sendeten dann diese Mixtur am Hiroshima-Tag 1987 als gigantisches trans-australisches Stimmenhörspiel.
Everything they can destroy it, and I think that's totally disgusting. But I really don't think that they can destroy our spirit if we all get together and rally against them. People power is much stronger than their power. And I'll be fighting with the guy who thought this up is, I love him, and I'm going to fight with him all the way.
I'm Linda from Greenwich, and I'd like to say that I think it's really terrible that everyone's eyes and everything like that are really in danger.
I'm from South Australia, from Adelaide. I became pregnant about, it must be 18 months ago, I guess. And I had a big job deciding whether to continue with the pregnancy. It wasn't a clear-cut decision for me. And the main feeling was the feeling that I had felt under threat for, I suppose, 20 years, really. And the idea of, is the world a viable proposition, is something that, to me, is not a clear-cut idea. And bringing a child into the world and deciding whether it will survive is very difficult. As you can hear, I feel quite emotional about this. It's something that affects, I think, a lot of people in their daily lives. For me, it means that I have recurrent nightmares where I'm walking through a landscape which is blasted and cold, and I suppose that means that I just have a continual anxiety about the situation. I do feel that, though, that there is something that can be done, and to me it seems that there is sort of a madness that affects people in administrative positions, I suppose, because they get out of touch with day-to-day life. I can only describe it as a kind of madness because, well, even the initials, mutual assured destruction, are a sort of a cynical comment on that. And I cannot understand how people in those positions can really believe that what they're doing is correct. I've written to members of parliament myself in an isolated way, and I've got letters back which were sincere reflections of particularly people in the defence area, very sincere reflections of the fact that they felt that they'd done hard work and been very dedicated in the way that they tried to defend Australia. But my feeling is that defending Australia by allying ourselves with a power that has nuclear capability and not to destroy
is dependent on our wage slavery. We are taught to believe in the economy before our ecology, and it's not even our economy, but the world and those who run it. Until we leave the world and turn Australia into a national corporation, with every citizen a member of the board, with an equal share of the national income, so that no individual can fall for the delusion that they have any right to authority over another human being, until we make just such a massive change in our social philosophy, we just won't be in the running when it comes to dealing with those real world powers who actually own the big red button. Yes, we are expendable, and no, we should not be.
Das Zusammentragen einer großen Anzahl von Stimmen ist auch eines der Interessensgebiete des Radiokünstlers Paul Charlier, obgleich er dabei Archivmaterial bevorzugt. Hören Sie seine Montage aus Geräuschen und Stimmen, die einen vielstimmigen Jahrestag solcher symbolischer Augenblicke darstellt, an die öffentlich in den Medien erinnert wird.
In a secret test near Los Alamos in New Mexico, scientists exploded the world's first atomic bomb. About 3 weeks later, dropped another one on Hiroshima.
The world will know that the first atomic bomb was dropped on
one of the scientists who helped develop the bomb.
We won the race of discovery against the Germans.
Dr. Bradby, what were your feelings that morning as you watched the detonation at Los Alamos?
My darn thing worked. Sort of a Texas crust. A very difficult technical challenge, and it worked.
In retrospect, do you think that the bomb should have been used by surprise against the Japanese, or that there should have been some demonstration away from the city to show the Japanese and the Americans that they're such a terrible weapon?
Well, hindsight is a very difficult thing in retrospect. If I look at the situation as it was then, after Pearl Harbor, and a long, hard war in the Pacific, I think I would have destroyed Japan's power to make unit.
The casualties were estimated at more than a million if we continued. And I think to second guess now those who had to make that awesome decision is ridiculous. I think, horrible as it was, we have to say this too, that it did give the world a view of the threat of nuclear weapons. And I think that should be an aid in one day now ridding ourselves of them, but I think we have to recognize that that and the presence of our nuclear weapons as a deterrent have kept us in peace for the longest stretch we've ever known, 40 years of peace.
It's 8:10 a.m. here, August 6, 1985. At this moment, exactly 40 years ago, three B-29 bombers were crossing the Seto Inland Sea, approaching their target.
Remembrance Day. Gedenktag von Paul Charlier wurde vor den sehr ausgedehnten australischen 200-Jahr-Feierlichkeiten von 1988 produziert. Das Werk erinnert unter anderem an die Ereignisse des 11. Tages des 11. Monats im Jahre 1945, Waffenstillstandstag.
Es war ebenfalls ein 11. November, und zwar 1975, an dem eine gewählte australische Regierung durch den Repräsentanten der Königin in diesem Land ihres Amtes enthoben wurde. Die Berichterstattung der Medien über dieses Ereignis war Gegenstand einer Radioarbeit von John Scott und Robert Moore, zwei Dozenten der Medienwissenschaft, die eine Reihe von Arbeiten entwickelt haben, die das Medium Rundfunk, hauptsächlich mittels der Collage-Technik, gleichsam auseinandernehmen. Ihr Now is the Time betiteltes Hörspiel demonstriert, wie die Berichterstattung über ernste Ereignisse dadurch, dass man sie in den Rahmen des kommerziellen Rundfunks stellt, vollkommen trivialisiert wird.
Men and women of Australia, your starved for adventure, come into the world of the Swiss Family Robinson.
It's an experience that will never happen again in our lifetime.
Australia does not need socialism
to make our dreams come
true. Two Rolls have just moved in, followed by one, two, and a third Mercedes Benz.
There are treasures here that one could travel the world and never see.
Creamy. It's so, so creamy.
Now, hear me.
The hotels were really fantastic.
Our eyes
ready when you are.
Which are
right.
Yeah.
Really great.
Really great. Really great.
The threat that there was of huge, of fantastic whip.
Der Rundfunk in Australien unterscheidet sich von den meisten europäischen Systemen, ist aber andererseits nicht so wildwüchsig wie das amerikanische Free-Market-System. In Australien gibt es noch einen kleinen öffentlichen rechtlichen Sektor, der Mittel von der Regierung erhält. Doch die Mehrheit ist auch hier kommerziell. Die ABC, die Nationale Fernseh- und Rundfunkanstalt, ist sowohl für den lokalen und regionalen Rundfunk als auch für ihr nationales Hörfunknetz verantwortlich. In gewisser Weise ist die Struktur der ABC der des ORF nicht unähnlich.
Diese Struktur hat sich an einem anderen Gedenktag, dem Australia Day, der Dichter Chris Mann zunutze gemacht. Dabei bediente er sich gleichzeitig aller drei Programme, um aus einer Reihe von Texten des 17. und 18. Jahrhunderts, in denen über die Existenz eines australischen Kontinents spekuliert wird, ein Vier-Kanal-Gemisch herzustellen. Bei diesen Texten handelte es sich um Jonathan Swifts Gullivers Reisen, Daniel Defoe's Robinson Crusoe und Die Antipoden des Dramatikers Richard Broome. Der vierte Text war William Dampers Tagebuch von seiner Erkundungsfahrt entlang der westaustralischen Küste. Diese Texte wurden nicht von professionellen Sprechern, sondern von führenden Vertretern einiger bekannterer, radikaler und konservativer Interessensgruppen des Landes gelesen. Von einem Gewerkschaftsfunktionär, dem Führer einer Liga ehemaliger Soldaten und von einem Modefotografen. Die Szenen des Theaterstücks »Die Antipoden« wurden von Ansagern der ABC gespielt.
A radio environment for three broadcasters and some audience. Speculations about Australia, how the idea of Australia was used when it was floating somewhere in the English ether. Four texts on the European prehistory of Australia. Richard Broome, William Dampier, Daniel Defoe and Jonathan Swift. I should point out here that both Gulliver and Crusoe were political tracts based on Dampier. So, now, on three stations, the cocktail party effect. A quadraphonic opera for small audiences and some argument.
Having been condemned by nature and fortune to an active and restless life, in 2 months after my return, I again left my native country and took shipping in the Downs on the 20th day of June 1702 in the Adventure. Captain John Nicholas, a Cornishman commander, bound for Surat. We had a very prosperous gale till we arrived at the Cape of Good Hope, where we landed for fresh water. But discovering a leak, we unshipped our goods and wintered there. For the captain, falling sick of an ague, we could not leave the Cape till the end of March. We then set sail and had a good voyage till we passed the Straits of Madagascar. But having got northward of that island and to about 5 degrees south latitude, the winds, which in those seas are observed to blow a constant equal gale between the north and the west,
where,
from the beginning of December to the beginning of May, on the 19th of April, began to blow with much greater violence
and more westerly than usual, viz. That I was in an island environed everywhere with the sea. No land to be seen, except some rocks which lay a great way off, and two small islands less than this, which lay about 3 leagues to the west.
We were in latitude 25 degrees, 30 minutes, and in the afternoon our cook died, an old man had been sick a great while, being infirm before we came out of England. The 6th of August in the morning we saw an opening in the land and we ran into it and anchored in 7.5 fathom water, 2 miles from the shore, clean sand. It was somewhat difficult getting in here by reason of many shoals we met with, but I sent my boat sounding before me. The mouth of this sand, which I called Shark's Bay, lies in about 25 degrees south latitude, and our reckoning made its longitude from the Cape of Good Hope to be about 87 degrees, which is less by 195 degrees than is usually laid down.
I do remember that relation, as if you but had given me at this story.
Now cast your seaweeds off, and don fresh garments. Hark, sir, their music.
Here we may sit, and may not see us.
Now see one of the natives of this country. Note his attire, his language, and his behavior.
Our far-fetched title, Over Lands and Seas, offers unto your view the Antipodes. But what Antipodes now do you see? Even those that cook to foot against London's east coast knows that.
Chris Mann ist ein Dichter-Musiker, dessen literarische Arbeiten John Cage mit dem Werk von James Joyce verglichen hat, obwohl Manns Interessen im Aufbauen von Bedeutung und Sinn mit Hilfe der genormten Grammatik und im Sichtbarmachen umgangssprachlicher Bedeutung durch den Slang liegen. In seinen Texten, die sich wie Partituren lesen lassen, werden fortwährend philosophische Argumente gegen den populären Sprachgebrauch ausgespielt, so wie er im Slang, in der Zunft- oder Standessprache, im Argot, in den kreolischen Mundarten usw. so zum Ausdruck kommt. Mann produziert in einer linguistischen Konstruktion aus seinem eigenen Sprechen kompakte Verdichtungen von Mehrfachbedeutungen und zerbricht darüber hinaus die Standardbedeutung der Worte mit Hilfe bestimmter Formen der elektronischen Bearbeitung, meistens im Zusammenwirken mit Musikern wie Warren Bird, so zum Beispiel in der folgenden Performance eines Textes von Chris Mann mit dem Titel Of Course. Die Worte werden zum Klang, sowohl durch die Art des Vortrags wie auch durch die Modulationen des Komponisten.
Of course, recognizing something is a lie.
Is a lie of science. The romantic requires, one, a homogenized evidence, two, to be taught like plays with a spoon in the mouth. The office hours of facilitating grammar.
Like to flirt with the
things to explain in some out of bank. And that gives us nowhere to stand, except profit, the aim of that. Meaning is a boy's word, but the trouble with sex is that it's not bourgeois enough.
Warren Bird ist selbst eine Zentralfigur der experimentellen Musik und Soundart in Australien. Obwohl Amerikaner, lebt er jetzt in diesem Land und arbeitet dort mit vielen Künstlern zusammen. So auch bei einem Werk zur 200-Jahr-Feier, in dem es um das Artikulieren von Umwelteinflüssen auf eine mit Worten und Geräuschen arbeitenden Künstlergruppe geht. Hören Sie daraus den Teil, den der Klangkünstler Les Gilbert beigesteuert hat. Die Künstler, die die tiefste und engste Verbindung zu ihrer Umwelt in Australien haben, sind natürlich die australischen Aborigines. Durch rituellen Tanz, durch Musik und Gesang beschwören sie ihre traditionellen Dreamings. Ihre physische und akustische Verwandlungsfähigkeit ist erstaunlich. In dem folgenden Ausschnitt vokalisiert der Aboriginal-Schauspieler Galbalil eine Waldklanglandschaft. Ich habe diesen kurzen Überblick über die Soundart in Australien mit einem Hinweis auf Percy Grangers Pionierarbeit mit seinen Free Music Machinen begonnen. Granger hat von Kindheit an davon geträumt, Geräusche und Klänge zu erzeugen, die mit bestimmten Erscheinungen der australischen Landschaft korrespondieren. Eines der Geräusche, die ihn am meisten beeindruckten, war das des durch die Telegraphendrähte im australischen Outback heulenden Windes. Ich bin sicher, dass Granger die Drahtmusik des aus Perth stammenden Klangkünstlers Alan Lamb sehr aufregend gefunden hätte.
Lamb trat übrigens letzte Woche in Linz bei der Ars Electronica auf. Seine Mehrkanalkompositionen aus den Geräuschen der hauptsächlich vom Wind in Schwingung versetzten Telegraphendrähte, aber auch Vögel, Insekten und das ganz gewöhnliche Gebilde aus Masten, Drähten und Isolatoren können solche Auslöser sein, erinnern auf fast unheimliche Weise an Grangers Faszination. Und sie beschwören ein höchst eindrucksvolles Bild dieser endlos weiten und oft so öden Landschaft.
Im Kunstradio hörten Sie heute eine Sendung über Soundart und Radiokunst in Australien von Andrew McLennan.